Deutschlandfunk Kultur. Mic Drop.
Ich bin Azadeh Peshman, Journalistin.
Ja, apropos Hate, kriegt ihr auch ziemlich viel ab. Das Dislike-Video von euch.
Ich muss ehrlich sagen, das würde ich jetzt mittlerweile auch haten eigentlich.
Lösch dich.
Und Spoken-Word-Künstlerin.
Next up, snap your fingers for Azadeh!
Und das hier ist der Podcast Mic Drop. Ein Podcast über Spoken Word in Deutschland.
Mic Drop ist, wenn man was Krasses in Worte gefasst hat und so voll auf den Punkt gebracht hat und damit alle anderen mundtot gemacht hat sozusagen. Dann hast du so einen Mic Drop kreiert. So.
Mic Drop. Heute mit Furat Abdulle, mit der ich darüber gesprochen habe, warum sie die Kritik an ihren Performances meistens nicht so konstruktiv findet und warum man Wut und Trauer gar nicht unbedingt voneinander trennen kann. Auf der Bühne klingt Furat Abdulle so.
Schmerz, Leid, Angst. Angst ums Überleben, tote, verletzte, hungernde Gewalttätige. Während du um dein Leben rennst, während du versuchst, nicht nur dein Leben zu retten, mit deinem Leben noch mindestens 10 weitere Leben dran hängen. Wenn du es doch irgendwie schaffst, identitätslos umherirrst, dein Leben zerbrochen ist, du einfach nur nach Halt suchst, du mit deiner Flucht dich näher an den Abgrund bewegst, du es nicht ahnst, dann verzweifelt nach Hilfe schreist. Wird deine Geschichte zu einer Schlagzeile, wird deine Erfahrung zu einem Trauma, wird dein Leben zu einer Zahl, degradiert, reduziert und am Ende? Doch abgelehnt. Schmerz, Leid, Angst. Angst ums Überleben. Tote, Verletzte, Hungernde, Gewalttätige. Während du versuchst, nicht nur dein Leben zu retten, mit deinem Leben noch mindestens 10 weitere Leben dranhängen, wenn du es doch irgendwie schaffst, identitätslos und Herr, ihr ist dein Leben kein Leben mehr. Es tut dir ein ganz neues Leben neu schaffen musst. Möglichkeiten suchst. Vielleicht findest. Dich veränderst. Der Grad zwischen Vorbild und Scheinbild verschwindend gering ist. Wird dein Leben zum öffentlichen Problem, wird deine Existenz zur politischen Projektionsfläche, wird dein Körper zu einer strömenden Masse anonymisiert, reduziert und am Ende doch abgelehnt. Und schließlich, wenn du versuchst, die lebendigen Farben deiner Erinnerung am Leben zu erhalten, Geschichten der Vergangenheit in Gedanken immer wieder neu abspielst, vielleicht sogar Neues dazu denkst, mit Was-wäre-wenn-Gedanken reißt sich die Kälte dieser Welt aus deiner längst schon vergangenen Welt und während immer wieder die Kälte dieser Welt die Erinnerung deiner Gedankenwelt unterbrechen, scheinen diese Farben schon beinahe zu verblassen. In deinem Gesicht bilden sich schon die Zeichen. Die Zeichen deiner Anstrengung, der Flucht aus deiner anderen Welt, der Fluchtversuch aus dieser Welt und diese Zeichen in Form von Falten mehren sich. Die Angst der Ausgrenzung nähert sich. Die Zukunft unbestimmt und nur bestimmt von anderen, von Papieren, leblosen Schriftstücken.
Also ich war schon bei einigen Auftritten von dir dabei und habe gemerkt, dass so das Publikum so ein bisschen spaltet. Also die einen finden das total gut und sind begeistert von dem, was du machst. Und die anderen, bei denen sieht man so ein bisschen so ein schmerzverzerrtes Gesicht manchmal im Publikum. Kannst du dir vorstellen, woran das liegt?
Ich habe das erst immer später wahrgenommen, dass Menschen so verschieden reagieren. Also dass es so volle Zustimmung oder totale Ablehnung oder Verzweiflung oder Unverständnis gibt. Und ich denke einfach, dass Leute von mir immer erstmal denken, oh, die sieht nett aus oder vielleicht sagt sie etwas, was mit Islam zu tun hat oder was irgendwie, vielleicht wird sie uns unterhalten. Keine Ahnung, ich weiß nicht, was die Leute so denken, aber ich mache mir so meine eigenen Gedanken über dieses Unverständnis und ich denke, es rührt daher, dass ich einfach zu den die Leute so anspreche und sie sich dann auch irgendwo, naja, dass es sie trifft und es spiegeln mir auch manche wieder und dann sagen sie, ja, es hat mich schon getroffen, aber ich werde jetzt darüber nachdenken, inwiefern es auch was mit mir zu tun hat und ja.
Was genau trifft die Leute, denkst du?
Ich glaube, dass ich einfach so ganz klar sage, was ich nicht so gut finde. Also ich sage ganz, ganz klar, du bist ein, keine Ahnung, Kolonialist oder so. Und dann und vorher mache ich so Alltagsbeispiele, was so gesagt wird. Und dann mache ich so meine Analyse daraus und dann sehen sie, oh mein Gott, das denkt sie über uns, wenn wir sowas fragen oder sagen.
Schockst du die Leute?
Manchmal schon, ja, aber nicht immer. Also es kommt drauf an, auf die Orte, in denen ich, also wo ich auftrete. Wenn das Publikum mehrheitlich weiß ist, dann schocke ich da schon. Und wenn das Publikum eher POC oder wenn sie schwarz sind, dann ist es eher so eine Zustimmung. Und einmal in Köln hatte ich einen Auftritt, da kam die schwarze Moderatorin da von dieser Veranstaltung auf mich zu und sagte so, ja, ich finde es voll toll, dass du das einfach so sagst. Du hast keine Angst davor, dass Leute dich deswegen jetzt verurteilen oder dass du das dich so traust. Das hat sie halt so positiv überrascht, dass sowas überhaupt geht. So.
Brauchst du Wut und Schmerz, um zu schreiben?
Ja, also ich würde schon, also die meisten Texte, die ich jetzt in der Vergangenheit, in den letzten 2-3 Jahren geschrieben habe, das waren auch immer so Texte, mit denen ich immer so Erfahrungen verarbeitet habe. Also es war jetzt auch nicht immer so, ich schreibe jetzt einen Text, weil ich irgendwie ein Thema ansprechen will, sondern ich muss was irgendwie, ich muss irgendwie was mit mir selbst diskutieren oder wie gehe ich damit um oder was hätte ich gesagt oder also verschiedene Dinge, die ich darin verarbeite. Und Trauer insofern, also bei mir mischt sich das auch immer. Wut als allererstes, dann Trauer, dann beides gleichzeitig auf einmal und dann entsteht irgendein Text und dann bin ich fertig so mit dem Schreiben. Das ist immer so 2-3 Stunden sitze ich dann da an dem Text und dann kommt es dann so raus in einem Guss meistens.
Also kann man Wut von Trauer gar nicht so stark trennen, meinst du?
Also bei mir, also ich kann es nicht trennen, das ist, bedingt sich miteinander. Also mal habe ich so das Gefühl, dass ich, Wut meine Antriebskraft ist. Manchmal ist es so, dass dann aber auch so eine Melancholie und Trauer aber auch, naja, so eine Eskalation sich da auch widerspiegelt bei mir, die dann halt auch sowas wie ein Ventil, so das Schreiben und das dann auch performen.
Ein Teil von deiner Performance ist in der allerersten Folge von Mic Drop mit drin. Und einige fanden die Performance so ein bisschen, also ich zitiere jetzt mal.
Kein Ding, alles gut, ich verkrafte das, ich habe Schlimmeres gehört.
Zu viel und du bist zu aufbrausend und zu sehr in die Fresse sozusagen. Und ich glaube, mit das Eindrucksvollste fand ich, man hat das Gefühl, sie muss schießen. Also im Sinne von, die Art und Weise, wie du vorträgst, die ist ja sehr, sie geht ja sehr nach vorne.
Ja.
Kannst du damit was anfangen mit dieser Kritik?
Ja, aber das ist so ganz klassisch das Stereotyp Angry Black Woman. So. Also das weiß ich von mir. Ich meine, das kann man positiv werten, das kann man negativ werten. Ich denke mir einfach, wenn ich wütend bin, zeige ich das. Wenn ich nicht wütend bin, zeige ich das auch. Also meistens performe ich ja halt so, dass es um das Gefühl geht, was ich empfunden habe, als ich es geschrieben habe und wie es mir auch in dem Moment geht, wenn ich es wieder vortrage. Wenn Menschen ein Problem damit haben, dass es zu sehr in die Fresse ist, dann sollen sie woanders hingehen. Und mir nicht zuhören oder, keine Ahnung, Kaffee trinken oder so. Weil die Welt ist, meine Welt oder auch grundsätzlich die Welt ist kein Ponyhof, wie man hier in Deutschland sagen würde.
Du hast gerade gesagt, dass das typische Stereotyp ist von Angry Black Woman. Was ist die Angry Black Woman?
Naja, die schwarze Frau, es gibt ja verschiedene Stereotype der schwarzen Frau und eine davon ist die wütende, in Rage auftretende schwarze Frau. Und naja, das heißt dann einfach, dass dann Menschen jegliche Form von Impulsivität gleich auch mit Irrationalität verknüpfen und das dann in der schwarzen Frau personifiziert wird, weil dann gesagt wird, ja, der kann man eh nicht zuhören, die schreit eh immer rum, die denkt nicht klar und ja, ich weiß nicht, so kann ich das einfach mal so kurz zusammenfassen. Natürlich hat es nochmal eine historische Komponente in Bezug auf afrikanische Länder oder der Blick auf schwarze Menschen auf dem afrikanischen Kontinent. Aus der weißen Perspektive natürlich.
Abgesehen davon, dass es dieses Stereotyp gibt, was du gerade beschrieben hast und von dem du in dem Moment denkst, dass es auf dich projiziert wird, kannst du dir auch vorstellen, dass Menschen auch deshalb so auf deine Texte reagieren, weil sie vielleicht in dem Moment nicht unbedingt mit dieser Negativität rechnen oder das vielleicht jetzt auch gerade nicht, vielleicht gerade einfach auch nicht haben wollen?
Naja, das kann sein. Ich würde es auch selber nicht als Negativität wahrnehmen, was ich selber so produziere. Viele würden es aber gerne.
Nicht auf
dich bezogen, sondern weil das so reagieren auch Leute, die sagen, warum bist du so negativ, warum schreibst du so? Einer kam mal auf mich zu und sagte, ja, wieso schreibst du nicht was über etwas Positives?
Natur zum Beispiel.
Genau.
Landschaften.
Und die Welt ist doch schön und keine Ahnung. Und das sagen ja auch Leute, die selber von Rassismuserfahrungen manchmal also betroffen sind, die dann mit dieser Vehemenz einfach nicht rechnen oder denen es auch unangenehm ist, damit so konfrontiert zu werden. Und ich meine, ich schreibe das, was ich fühle und ich schreibe das, was ich denke und wie ich sozusagen Dinge auch verarbeite, weil es sind ja auch Lebensrealitäten, die in meine Texte fließen. Es ist jetzt nicht irgendwas, was ich so einfach mal so mir zusammengedichtet habe und es ist dann halt meine Reaktion, mich als Subjekt irgendwie zu positionieren und damit selbstermächtigend umzugehen. Und deswegen denke ich, dass dann, dass es meine Rechte sind, also meine Texte sind, mein Recht, mich so zu äußern, wie ich möchte. Und wenn es Menschen nicht gefällt, dann ist es halt nicht deren Geschmack. Aber dann mir so Negativität oder aufbrausend sein oder das ist so zu einfach. Das ist, man muss mir schon zuhören. Es geht um Kritik an hegemoniale Verhältnisse. Es ist nicht einfach so wegzustecken, wenn man wirklich irgendwie von einer gerechten Gesellschaft träumt oder.
Das tust du?
Schon, natürlich. Ja, hört sich ein bisschen bescheuert an für Leute, die, keine Ahnung, ich weiß nicht, vielleicht hört sich das bescheuert an, aber für mich ist es halt Ziel.
Also du hattest noch nie das Bedürfnis bei der Kritik an deinen Texten, an deinen Performances, dass die in Anführungsstrichen zu negativ sein oder zu aufbrausend, zu viel, wie auch immer. Du hattest nie das Bedürfnis, deshalb anders zu schreiben oder vielleicht mal versuchen, einen positiven Zugang zu diesen Themen zu finden? Also wie auch immer der aussehen wird, aber...
Nee, also wenn es um inhaltliche Kritik geht in Bezug auf meine Analysen oder beziehungsweise es ist ja manchmal sind ja Teilanalysen dabei oder also meine Perspektive, die aus einer marginalisierten Perspektive auch spricht, dass man da halt, wenn inhaltliche Kritik kommen würde, die halt fast nie kommt, würde ich es mir schon anhören, aber so formale Sachen, die was mit Performance zu tun hat, das hat mich nicht interessiert. Also es interessiert mich nicht, wenn Leute mich wieder in so eine kleine Box stecken wollen.
Wenn du sagst, dass es fast nie inhaltliche Kritik gab, was kam für inhaltliche Kritik, wenn sie dann mal kam, falls du dich dran erinnerst?
Ja, schon lange her. Das kann ich jetzt nicht so... Ja, genau. Also das Thema Rassismus, das ist so überschattet, so. Dass Leute sagen, ja, du, das Thema, dass du immer das so aus verschiedenen Perspektiven betrachtest, ist schon wichtig und so weiter. Aber wieso nur jetzt antirassistische, antisexistische oder ja, antikoloniale Texte?
Das ist die Kritik, die kam?
Ja, und das ist für mich keine richtige Kritik. Also es war schon bezogen thematisch auf meine Texte, aber es war so, naja, so als wäre es nicht so wichtig. Und deswegen habe ich die Kritik auch nie wirklich ernst genommen.
Also du hast deswegen jetzt nicht versucht, mal über andere Themen zu schreiben?
Nö, ich schreibe jetzt nicht, weil ich irgendwie jetzt ein Thema habe oder weil ich einen Auftritt habe jetzt bald oder weil jemand mir ein Thema vorgegeben hat, sondern ich schreibe, was mich sozusagen betrifft, wie ich mich fühle. Und ich schreibe auch Dinge runter, die damit verarbeite ich ja auch Dinge. Genau, und deswegen ergibt sich das dann halt so, dass das Thema immer Anti-Hegemonie ist.
Du bist in deinen Anmoderationen deiner Texte eigentlich immer ziemlich lustig.
Irgendwann abends, als ich so wieder ein paar Minuten hatte, kam es über mich und ich habe einfach diesen Text geschrieben. Ich weiß gar nicht warum, aber ich habe ihn einfach geschrieben und ich glaube, es hängt sehr viel damit zusammen, was gerade auch so in Deutschland passiert. Der Text heißt, ach so, mittlerweile haben meine Texte jetzt Titel. Vorher hatten die Bild. Leblose Schriftstücke heißt es.
Die Texte selbst, die sind dann halt also nicht unbedingt lustig.
Genau, ja, stimmt.
Ist das ein Widerspruch?
Naja, das Ding ist, ich weiß nicht, ich habe es voll oft unbewusst gemacht, dass ich erstmal so erzähle, wie der Text entstanden ist oder keine Ahnung, dass ich mal sage, ich habe eigentlich keine Titel und wegen Word habe ich einfach immer das erste Wort genommen oder sowas. Das Ding ist, also ich weiß nicht, wieso ich das mache. Ich habe es auch irgendwann mal reflektiert, darüber nachgedacht und ich dachte mir so, nö, mir geht es immer um dass ich mich auf der Bühne wohlfühle Und dass, wenn ich mal Lust habe, witzig zu sein, etwas Witziges sage. Ich meine, es kommt auch, bei mir ist es immer so, ich bin Situationskomikerin, sage ich immer, weil ich es nicht mit Absicht mache. Ich bin nicht mit Absicht witzig oder so. Das ergibt sich immer irgendwie. Genau. Und
also Comedy ist erstmal keine Option.
Weiß ich nicht. Wer weiß. Vielleicht werde ich so schlau und kann mit Ironie und Sarkasmus umgehen. Weil manchmal verstehe ich das auch nicht.
Okay, also du bist eher unabsichtlich lustig sozusagen.
Ja. Mir ist es halt einfach wichtig, dass ich mich auf der Bühne wohlfühle. Und wenn ich dann halt sage, was ich denke und wie ich, also ich bereite jetzt auch nicht irgendwas vor oder so, sondern ich rede einfach drauf los. Mal erzähle ich was, mal sage ich gar nichts und bin dann so richtig negativ. Also so, ich strahle dann auch so eine, ich habe jetzt keine Lust mit euch zu reden, Haltung aus. Aber das ist nicht so oft der Fall.
Ich kann mir das gar nicht, kann mir da gar nichts drunter vorstellen, wie das ist, wenn eine Künstlerin keine Lust hat, mit dem Publikum zu reden und dann auf eine Bühne geht.
Ja, das ist mir in Stuttgart passiert. Eigentlich habe ich mich voll gefreut und ich fand auch, die Veranstaltung war toll und so weiter. Aber ich hatte einfach schlechte Laune an dem Tag und wollte irgendwie nicht performen. Aber ich wollte trotzdem performen, weil ich es irgendwie, die Veranstaltung so cool fand und die Freundin von mir, die das organisiert hat. Ja, und dann habe ich einfach mich dahingestellt und gesagt, ja, normalerweise sage ich was zu meinen Texten oder erzähle irgendwas, aber heute nicht.
Heute habe ich keine Lust.
Genau, heute habe ich keine Lust, so interaktiv zu sein oder irgendwie einführend. Deswegen denke ich mir dann so, ja, hört euch das an, wenn es euch gefällt, dann schön.
Und wenn nicht, dann nicht.
Ja, also mein Anspruch ist auch nicht, dass das Publikum entscheidet oder sowas. Ich schreibe die Texte, wenn mich Leute einladen wollen, schön und gut. Wenn Leute mir zuhören wollen, auch schön und gut. Aber es ist nicht mein Anspruch, irgendwie das für Menschen zu schreiben. In erster Linie schreibe ich für mich. So.
Und du willst auch niemandem gefallen?
Nein. Nee. Mm-mm.
Du hast mal bei einem deiner Auftritte gesagt, dass du Coolio hörst, wenn du gesellschaftskritische Texte schreibst. Also Coolio, ich habe jetzt extra mal nachgeguckt, das letzte Album war von 2006, der ist Rapper und war in den 90ern auf jeden Fall bekannter als jetzt. Wie hilft einem Coolio beim Texte schreiben?
Es gibt nur ein Lied, was ich höre. Und dieses Lied heißt Gangsters Paradise. Ja, es ist so dramatisch und naja, also ich finde, es hilft mir voll. Also es hat mir oft geholfen in der Vergangenheit, weil ich dann in diese Stimmung dann nochmal kam, in diese, ich muss mich ausdrücken und ich will einfach meine Gedanken zu Papier bringen, damit ich das verstehe, was ich so fühle oder damit ich es auch reflektiert habe und ja.
Das war Mic Drop mit Furat Abdulle.